Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettmach. Peter, bist du fit?
Chaka, chaka.
Oh, extra fit heute, extra fit. Okay, ich bin Katharina Ivankovic und wir haben heute das Thema Umlage von Modernisierungs- und Sanierungskosten dabei. Da gibt es ja immer mal wieder Diskurs und wir schauen uns das heute mal an und haben mal wieder einen kleinen Ausflug ins Ausland dabei und gucken, ob wir dabei was lernen können. Let's go! So, Peter. Ich habe in meiner Recherche immer mal wieder, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, den Ausdruck Mieter-Vermieter-Dilemma gelesen. Beim Thema
Umlage.
Was
reden wir denn heute eigentlich?
Ja, ich habe es doch gerade gesagt. Vielleicht bist du doch nicht so fit, wie du versprochen hast.
Über ein Dilemma.
Ja, wir reden heute mal ein bisschen über Modernisierungskosten, aber vor allem darum, was man als Eigentümer eigentlich an Modernisierungskosten umlegen kann, was dort die Schwierigkeiten sind bei dieser Umlage, was der Staat dazu sagt und ob es vielleicht was gibt, was man im Ausland dazu lernen kann.
Und wie man das vielleicht aus der Brille vom Mieter anschauen kann.
Und Mieter. Du kennst ja mich. Ich wurde letztens tatsächlich in einem Kommentar, hat mich jemand tatsächlich als die Rote bezeichnet, weil ich gerne mal ein bisschen Dinge hinterfrage, die vielleicht schon länger so etabliert sind. Aber so, Modernisierungskosten. Also vielleicht so ein bisschen eine Vorgeschichte. Wir alle wissen, es ist sehr viel Druck auf dem Thema Modernisierung drauf. Wir als Deutschland haben Klimaziele. Wir als Gebäudesektor haben einen sehr großen Anteil an diesen Klimazielen. Und die Privaten sind dort eben auch mit drin.
Und es geht also nicht nur so um Modernisierung, neues Bad, sondern energetische Sanierung.
Vollgas, genau. Und also der ganz günstige Kram. Und wir in Deutschland haben einfach immer noch einen enormen Bestand an Gebäuden, die dringend an der Stelle eine energetische Modernisierung benötigen, um die Klimaziele auch nur ansatzweise zu erreichen. So, jetzt gibt's immer wieder die Debatte, wer soll das denn bezahlen und wie soll sich das denn rechnen für mich als Eigentümer? Und man muss sagen, einige der Argumente sind durchaus auch sehr einfach nachvollziehbar, weil ja, wir haben Fördermittel, ja, wir haben eine Förderumgebung, aber wenn ich natürlich dort sechsstellig investiere unter Umständen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Kapitalanlage, Zinshaus, fremdvermietet ist, dann bleibe ich zu einem großen Teil in der aktuellen Gesetzgebung als Eigentümer auf diesen Kosten sitzen. Weil ich zwar Teil der sehr freien Marktwirtschaft bin, wenn es um den Materialeinkauf, die Handwerkerkosten und Co. bin, also da greift keiner regulierend ein, aber dann bei der Miete natürlich in Deutschland, Sozialstaat, Wohnen ist Grundbedürfnis und so, bei der Miete allerdings sehr stark eingegriffen wird, auch beim Bereich, wie viel von solchen Invests darf ich eigentlich umlegen.
Genau, also zu meinen guten alten Zeiten.
Wie gleich, lange her, Peter?
Gleich nach dem Krieg.
Aha.
Da gab es einen Zins.
Ja.
Und ich pointiere mal ein bisschen. Heute gibt es drei verschiedene Zinsen.
Aha.
Es gibt den Mietzins, der wird noch ein bisschen mit der Mietpreisbremse gesteuert.
Also das, was man als Rendite kennt.
Dann gibt es den Kapitalmarktzins, also das, was es beim Kredit zu zahlen gibt.
Mhm.
Der explosionsartig 22 gestiegen ist, von nichts oder 1 auf 4-5%.
Mhm.
Und wir haben den eigentlichen Liegenschaftszins, also was aus der Investition kommt. Und da ist man ja mittlerweile auch sehr reguliert, weil da jetzt kommen die Modernisierungskosten. Wir nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz Gebäude sanieren müssen. Sanierungen schlagartig, also kaum zirkulär gemacht werden können, sondern schlagartig ein Invest von, ich sage mal, Größenordnung 1.500, 2.000, 2.500 Euro pro Quadratmeter erfordern.
Weil es schwierig sein kann, nur ein Vierteldach zu machen oder nur die linke Seite der Fassade, ja. Ja.
Und jetzt kommt auf der anderen Seite dieses Thema mit den Modernisierungskosten, wo du 8% davon im Prinzip auf die Miete packen kannst.
Das ist jetzt doch mal ein erster wichtiger Punkt. Also, seit dem 01.01.2019 gibt es eben genau die Regelung, die du gerade genannt hast, nämlich, dass 8% der modernisierungsbedingten Investitionskosten auf die, also maximal, 8% auf die Jahresmiete umgelegt werden können. Aber man hat die nochmal gekappt, weil das wäre ja eine recht willkürliche Zahl unter Umständen, einfach 8% von, ich sag mal, jedweder Summe. Und hat dann nochmal gesagt, Achtung, bei einem ursprünglichen monatlichen Mietzins von über, also die benutzen Mietzins hier anders als wir, von über 7 Euro der Quadratmeter, darf ich maximal 3 Euro der Quadratmeter erhöhen. Wenn ich unter den 7 Euro war, maximal 2 Euro. Ein wichtiger Punkt, Fördermittel, die ich bekommen habe, muss ich vorher aus der Summe, mit denen die 8% berechnet werden, rausrechnen, sonst gebe ich ja Zeug durch, was nicht fair wäre. So, jetzt setze ich mal die Eigentümerbrille auf. 8% ist nicht viel.
Ja, vor allen Dingen, wenn du siehst, du hast ja gesagt, wir haben noch eine große Menge an Gebäuden vor uns, 30-40%. Die sollen alle bis 35/2045 durchsaniert werden. Das sind unlösbare Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft.
Aber ich verstehe das schon richtig. Wenn ich die 8% auf die Jahresmiete aufschlagen kann, heißt, in 12,5 Jahren hätte ich mein Invest quasi wieder.
Yes.
Das wiederum klingt so scheiße eigentlich nicht, wenn man sich andere modernisierungsbedingte Amortisationszahlen anschaut.
Also es sind verschiedene Punkte. Da du ja eine Kreditaufnahme oder das Kapital wirklich zum Start hinlegen musst, musst du mal deiner Familie erzählen, ich nehme jetzt mal die Position vom Eigentümer, das wollte ich eigentlich nicht, aber die nehme ich mal und sage, es gibt jetzt 10-12 Jahre nichts zu essen, da müssen wir einfach durch. Und nach 12 Jahren wird's gut. Oder 12,5.
Ja.
Und meine Botschaft wird heute auch sein, warum versuchen wir nicht geringinvestiver da dran zu gehen? Warum versuchen wir nicht zirkulärer da dran zu gehen? Warum sagen wir nicht, jetzt machen wir mal die Fenster und dann die Fassade und dann das Dach und dann die Heizung und dann vielleicht die Heizkörper? Ich glaube, das wäre ein Weg, wie man dem viel besser entgegnen könnte.
Aber ich finde, man merkt schon so ein bisschen das Dilemma, was man an der Stelle natürlich hat. Weil wenn ich eine Miete habe von, sagen wir mal, 7,50 Euro und die wird angehoben auf 10,50 Euro. Als Mieter kriege ich ja erstmal einfach einen Brief. Nachdem ich 6 Monate Baustelle hatte, vielleicht kriege ich einen Brief, steht Glückwunsch, Sie hatten jetzt 6 Monate Baustelle. Als Belohnung hebe ich Ihre Miete und das sind bei 7 Euro fast 50%, die da oben drauf geschlagen werden, wenn ich die drei Euro voll ausreize. Das ist natürlich auch erstmal ein Hammer. Also aus einer Mietperspektive, wo ich mir denke, warum muss ich denn jetzt in Anführungsstrichen vollständig, so fühlt es sich an der Stelle für mich an, dafür aufkommen, dass du dein Eigentum erneuert hast. Und eine wichtige Ergänzung ist da, auch für mich, die aktuell in Deutschland so ein bisschen ausgeblendet wird, wenn ich als Mieter oder Mieterin noch gar nicht weiß, ob ich von dieser Modernisierung irgendwas habe. An Einsparungen zum Beispiel auf Nebenkostenseite, dass man dann sagt, okay, vielleicht ist es ja am Ende wohnkostenneutral, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist die Realmietkostenerhöhung oder Wohnkostenerhöhung deutlich weniger als diese 40-45%, die sich quasi daraus ergeben. Ich weiß es aber nicht, ich werde es frühestens bei der nächsten Abrechnung sehen, ob ich tatsächlich eine Energiekosteneinsparung an einer anderen Stelle habe, mit der ich diese höhere Kaltmiete ein bisschen aufwiegen kann.
Genau, da gibt es ja viele Punkte. CO2-Abgabe, die zusätzlich kommt. Oder auch wenn du mal schaust, wenn jetzt, ich mache mal ein negatives Beispiel, der Eigentümer baut eine Wärmepumpe ein und die hat eben nicht die dreifache Effizienz von der Gasheizung, die man fordert. Dann ist schon allein über den Strompreis, der momentan noch das Dreifache vom Gaspreis ist, bei dir eine Erhöhung auch der Betriebskosten im Postkasten.
Genau. Also ich habe ja, das ist ja so ein bisschen, ich muss da manchmal an die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung denken, wo die gesagt haben, Taxation without representation. Also quasi, ich muss Steuern zahlen, ohne dass ich Stimmrecht habe. Das greift ja schon so ein bisschen in die Thematik ein. Das heißt, ich kann, also sagen wir mal, ich wohne in meinem Gebäude, tue ich ja, vielleicht für alle so ein bisschen als Kontext. Ich würde mal sagen, also wir sind Erdgeschoss plus 4 Stockwerke.
Also es ist nicht deins, du wohnst zur Miete.
Genau, ich wohne zur Miete in so einem typischen Mehrfamilien-Stadthaus.
50er Jahre.
In Mannheim. Und wir haben Erdgeschoss plus 4 mit, ich würde sagen, 1, 2, 3, ich glaube 4 Wohneinheiten pro Geschoss. Also wir sind irgendwas zwischen 15 und 20, weil Dachgeschoss wird wahrscheinlich nicht genauso viel sein. Oben ist nochmal ein Dach obendrauf, also da gibt es auch so Wäschekeller und so. Wir haben also nicht komplett ausgebautes Dachgeschoss. Sagen wir mal, meine Vermieterin beschließt, sie macht ein neues Dach. Sag ich, prima. Gilt als eine Modernisierung energetisch. Ich wohne allerdings 2 Stockwerke unter dem Dach. Ist für mich vollkommen konsequenzlos. Also da ist so viel Decken und über mir bis zum Dach, wo ich sage, die im Dachgeschoss freuen sich wahrscheinlich. Oder unsere Wäsche, die im Dach hängt, wird wahrscheinlich langsamer trocknen jetzt im Sommer, weil besser isoliert ist. Aber ich habe davon erstmal nichts. Es ist aber eine wahnsinnig teure Maßnahme. Kann man mal drüber sprechen. Zweiter Punkt. Da kann jetzt ich zum Beispiel, weil du mir das erklärt hast, kann wissen, dass eine schlecht eingestellte Wärmepumpe in unserem Haus eine ziemliche Kostenfalle/Gefahr sein könnte. Ich habe aber kein Veto. Ich kann nicht sagen, bleiben Sie lieber mal bei dem, wo wir jetzt sind, oder beachten Sie mal das und das und das, weil ich kriege ja keine Planung der Maßnahmen mit, sondern ich stehe dann vor vollendeter Tatsache. Da kommt ein Brief in den Briefkasten und da steht, so und so ist die Anpassung. Sie können bis dann und dann Einspruch einlegen. Da gibt's nicht viel Einspruch einzulegen, wenn es rechtmäßig ist. Und dann muss ich mich halt damit abfinden, obwohl ich nie danach gefragt habe. Und wenn dann das passiert, was du dann gerade erzählt hast, nämlich dass meine Stromrechnung, die ich ja separat an einer anderen Stelle habe, oder die würde dann eben über die Nebenkostenabrechnung laufen. Plötzlich habe ich, Katharina, in meinem Leben gar nichts verändert. Und wohlgemerkt, ich habe letztens Rückzahlungen bekommen von fast 600 Euro. Also ich bin ein sehr sparsamer Mensch.
Ach, da könntest du mich mal einladen, ne?
Nicht duschen hilft. Das ist, nee. Aber plötzlich ist dann ein Jahr vergangen und dann heißt Frau Ivankovic 200 Euro nachzahlen. Und dann steht Frau Ivankovic da und sagt, aber ich mache alles genauso wie vorher auch. Ich kann nur nichts dafür und sagt, es ist so, wie es ist. Hier ist die Abrechnung, schauen Sie mal.
Genau, um das nun mal systematisch zu machen. Also es gibt jetzt zum einen dieses Thema Modernisierungskosten auf die Miete. Ja. Also da könnte ich dir in die Tasche greifen.
Genau, ich hätte Doppelminus an der
Dann Stelle, ja. Manche Sanierungen sind Stromheizungselemente in der Wohnung. Also zum Beispiel Warmwassererzeugung mit einem Boiler etc. Dann hast du das auf deiner Stromrechnung, deiner privaten.
Ja. Ja.
Und es gibt natürlich noch der Zugriff auf das Thema Nebenkosten, beispielsweise CO2-Abgaben, weil du eine Gasheizung hast oder eine Ölheizung. Und was ich jetzt auch ganz oft sehe, ist so Steuerungsthemen wie hydraulischer Abgleich etc. Die werden natürlich auch alle in die Betriebskosten gepackt. Und dann hast du drei Wallets mit deiner Sprache, wo du im Prinzip zahlen musst oder könntest.
Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben ein Drittunternehmen, die die ganzen Messgerätschaften im Haus machen. Ich werde mal keine Namen nennen, aber es ist zumindest in unserer Region ein sehr vertrauter Name.
Ich glaube,
mit 4 Buchstaben, den einige von ihren Rauchmeldern kennen werden.
Allgemein sagen, dass die Energieableseinstitute, die Energieableseservice-Unternehmen ihre Wertschöpfungskette tatsächlich verlängern und nicht nur ihre Messtechnik da rein verkaufen, sondern beispielsweise auch das Thema Brandschutz und zusätzliche Steuerungsthemen und, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel auch eine Miete für die digitalen Stromzähler.
Prima. Also long story short, es ist nicht, weil die Gauner sind, sondern weil natürlich die Systeme auch komplexer werden. Das heißt, es gibt auch mehr Gelegenheiten, wo gemessen, gesteuert oder sonst irgendwas werden muss. Das hat diese ganze, ich nenne es mal nicht Smart Home, aber smarter Home, also dass es zumindest ein bisschen schlauer wird und mehr gesteuert werden muss, hat halt so mit sich und das will alles bezahlt werden und das wird alles umgelegt. Und landet dann
und
auf eurer Nebenkostenabrechnung.
Und das kann dir bei einem umgedreht sehr energieeffizienten Gebäude passieren, dass die ganzen Abrechnungskosten höher sind wie die eigentlichen Energiekosten. Das kommt noch drauf dazu.
Ja, also da muss man sehr aufpassen. Und ich glaube, die Schilderung zeigt schon, dass wenn wir weiter so machen, wie wir modernisieren und also quasi energetische Modernisierung jetzt verstehen, dann ist das Problem nicht lösbar. Weil ich bräuchte entweder gigantische Reformen in Rechtstexten, die alt und sehr ungern angepackt werden. Und sind wir ehrlich, wir haben gerade vielleicht nicht die effektivste Regierung auch am Start, was solche grundlegenden Veränderungen angeht. Heißt, es muss eine andere Lösung geben. Es muss also eigentlich woanders im Prozess angepackt werden, nämlich im besten Fall vorne, wo die Kosten entstehen, kann ich etwas anders machen, damit quasi diese ganze Kette, die dann danach in Bewegung gesetzt wird, vielleicht deutlich weniger dramatisch ausfällt oder gar nicht auf die Art und Weise in Bewegung gesetzt wird. Und da, du bist doch ein schlaues Kerlchen, bin ich mir sicher, dass du dir was überlegt hast.
Na, ich bin ja ganz vorsichtig. Ich will dir ja nicht die Butter vom Brot nehmen, nee, aber das ist natürlich der nächste Schritt, wo man sagt, Mensch, Warmmietmodelle wären ein Gedanke.
Warum?
Weil man einfach diesen ganzen Abrechnungszeug, diese ganze Komplexität zum einen vereinfachen könnte. Das ist Punkt eins. Der Punkt zwei ist aber natürlich auch, wenn du jetzt eine Situation hast, wo der Eigentümer alle Investitionen macht, die dir als Mieter im Prinzip zugutekommen sollen.
Sollten, ja.
Sollten.
Ja.
Und der das vielleicht aber auch so hinschiebt, dass das nicht so ist, hast du natürlich auch da dieses Dilemma.
Beziehungsweise man möchte keinem was unterstellen, aber es aktuell als Eigentümer wenig Konsequenzen hat, wenn die Effekte der Modernisierung kaum bis gar nicht ausfallen. So
ist es. Also du spielst drauf, dass die Modernisierungskosten da sind, aber die Verbrauchskosten nicht entsprechend runtergehen.
Richtig.
So, und das ist ein Modell, wo man im Prinzip das unternehmerische Risiko, die unternehmerische Chance auch wieder dem Vermieter gibt und sagt, pass mal auf, wenn du energetisch sanierst und sagst, ich übernehme als Pauschale das Thema Wärme bei dir oder das Thema Energie, dann macht es dir auch Spaß, wenn du nicht nur die 8% Modernisierungsumlage durchsetzen kannst, sondern sich das Ganze vielleicht schneller wie in diesen 12,5 Jahren amortisiert, die du zu Beginn genannt hast.
Jetzt hast du viel zusammengeworfen und sehr schnell erklärt. Also aus einer Eigentümerperspektive mit einem Warmmietvertrag sage ich, du hast jetzt Gesamtwohnkosten, die im Optimalfall neutral bzw. ein bisschen höher sind zu dem, was du vorher kanntest. So.
Im Gesamtpaket Miete plus Nebenkosten.
Genau, das ist das, was ich meine mit Wohnkosten, dass du quasi sagst, es gibt die Kaltmiete, es gibt die Nebenkosten und wir packen das jetzt alles zusammen in eine Warmmiete. Die wird etwas angehoben unter Umständen und dann kann ich als Vermieter / Eigentümer sagen, wie ich dieses Geld, was da drin ist, einsetze, ist erstmal mir selbst überlassen. Das heißt, so viel wie nötig wird für die Deckung der Nebenkosten bezahlt. Und das, was übrig bleibt, ist Teil meiner Rendite. Je mehr übrig bleibt, desto besser stehe ich renditemäßig da. Das heißt, ich habe ein klares Incentive dafür zu sorgen, dass nach durchgeführten Maßnahmen diese Nebenkosten, die mir ja meinen Gewinn schmälern, tatsächlich auch geringer sind. Finde ich schon mal, klingt ein bisschen eklig, wenn man es so erklärt, aber finde ich von der Incentivierung endlich mal das Incentive auch an die richtige Stelle gepackt und die Konsequenz, wenn es nicht so ist, auch an die richtige Stelle gepackt, weil wenn du dich verkalkuliert hast, ist halt einfach deine Rendite im Eimer, aber du bist auch der Einzige, der es fixen kann an der Stelle.
Und du hast neben dem Mieter und dem Vermieter auch noch den Umweltaspekt.
Genau.
Dass du was Gutes für die Umwelt tust.
Richtig. Auf Mieterseite nimmt das die Angst vor der jährlichen Nebenkostenabrechnung ein bisschen raus, sondern ich weiß quasi direkt in dem Brief, den ich vom Vermieter erhalte, mit welchen monatlichen Summen ich für die nächsten Monate rechnen muss.
Und da sind dann auch viel weniger Verwaltungsgebühren drin, weil ja nicht mehr alles ganz detailliert nachgerechnet und nachgemessen und nachkalkuliert werden muss.
Genau. Klingt erstmal charmant. Und wir haben aber, Es gibt natürlich immer ein Aber. Wir haben ja schon mal über die Warmmiete gesprochen.
Genau, also...
Also die liebe Annika aus der Regie sucht euch die Folge raus und packt sie unten in die Folgenbeschreibung, verlinkt sie euch.
Prinzip kannst du sagen, es ist wahnsinnig schwer, ein bestehendes Mietverhältnis mit Nebenkosten in ein pauschales umzudrehen.
Genau, also komplett neuer Mietvertrag.
Du wirst also auf Deutsch deinem Mieter sagen müssen... Wenn du das jetzt nicht machen möchtest, biete ich dir eine gleichwertige Ersatzwohnung an oder es geht nicht, wir bleiben beim Alten.
Ja.
Du hast zum Zweiten dieses Thema, dass es die Heizkostenverordnung gibt, wo im Regelfall tatsächlich die Verbräuche nachgewiesen werden müssen.
Ja.
Und das sind schon mal zwei ganz, ganz dicke, fette Punkte, die dazu führen, dass dieses Warmmietmodell im Bestand schon mal ziemlich zum Scheitern verurteilt ist. Ohne all das, was du noch an Schwierigkeiten gesagt hast.
Ja.
Also wenn, wäre es im Neubau ein interessanter Aspekt aus den Gründen, die du gesagt hast. Wenn man nicht ein altes Vertragsverhältnis auflösen oder ändern muss, im Bestand, wow, wahnsinnig schwer.
Mhm.
Also wir haben es für uns probiert und ich sehe es als gescheitert.
Mhm. Ja. Also das ist das, was ich meinte mit, es müssten sich einige sehr dicke Dinge auf Gesetzesseite ändern. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren unterschiedlichen Stellen, um so ein Modell zu erlauben. Long story short, vielleicht in 10 Jahren. Ich sehe es auf absehbare Zeit erstmal nicht kommen. Und selbst wenn es gesetzlich geregelt wäre, die, sagen wir mal, Änderungskündigung ist wahrscheinlich das größte Problem. Denn wenn jemand einfach sagt, nein, ich bleibe bei dem, was ich jetzt habe, dann hast du da einfach keine Handhabe. Dann kannst du nur hoffen, dass dann die Nachbarn, die umgestiegen sind, sagen, hoho, für mich war es jetzt viel besser als für dich. Und die dann nachkommen. Aber da reden wir wirklich von einem sehr, sehr schleppenden. Und vor allem anfangs, wenn man dann Parallelbetrieb machen muss, ist das ja der Horror, weil dann noch mehr Verwaltungskosten aufkommen. Also sehr, sehr verwaltungsintensiven, schleppenden, langsamen, trägen Prozess. Und uns geht einfach ein bisschen die Zeit aus beim Thema Klimaziele, weil... Wir haben für die Deutschlandziele noch 20 Jahre. Das ist, was Immobilien angeht, also zweimal geblinzelt.
Genau. Und bei 8% umsetzbaren Kosten pro Jahr.
Richtig. Richtig. Und also das größte Problem vielleicht auch beim Thema Sanierung, was häufig vergessen wird, ist, also A, du hast es vorhin angesprochen, ich kann die Modernisierungskosten umsetzen. Kann ich Zinsen mit umsetzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich bin nicht ganz sicher, da ist jetzt ein bisschen ein Fragezeichen dran.
Die Zinsen kannst du hinterher als Geschäftsmann in Anführungszeichen in deiner Bilanz nochmal absetzen. Aber das sind nicht Kosten, die du als Nebenkosten oder als Modernisierungskosten umlegen kannst.
Also du hast ein Problem, dass da auf jeden Fall bei unserer 12,5-Jahre-Betrachtung, da sind halt, du sitzt auf den Zinsen alleine, die sind aktuell bei 4% locker. Je nachdem, wie viel die Bank dir vertraut, dir und deinem Projekt. Darauf bleibe ich sitzen. Und kaum bin ich dann vielleicht fertig nach 20 Jahren und habe alles getilgt und abbezahlt.
Fängst du mit der neuen Sanierung an, weil dann sind die Fenster wieder kaputt.
Genau, machst du dieser Grada Familia bis einmal drumherum und kannst quasi direkt wieder anfangen. Und das ist an der Stelle einfach so das, wo ich auch verstehen kann, dass Eigentümer halt sagen, also so richtig Spaß macht die Thematik halt irgendwie auch nicht, weil es ist mit Glück ein Nullsummenspiel, tendenziell aber eher keines. Man kann jetzt natürlich über Kapitalzugewinne, Wertzugewinne, die man als Eigentümer natürlich hat, man könnte theoretisch veräußern und so und hat die Immobilie aufgewertet, verstehe ich alles. Lassen wir aber mal kurz stehen, haben wir drüber gesprochen.
Aber ich will da gerade noch einen Punkt dazu sagen. Wenn du jetzt mal wohnungswirtschaftliche Unternehmen anschaust, die jetzt nicht ultragewinnorientiert sind, ja, also auch beispielsweise eine kommunale Baugenossenschaft etc., müssen die ja diese, ich sag mal, Größenordnung 4% Zinsen, die es am Kapitalmarkt jetzt gibt, zumindest erwirtschaften.
Ja.
Und das kriegen sie halt nicht hin, wenn ein Liegenschaftszins aus den Baukosten schon bei 6, 7, 8% liegt. Und wenn die Reglementierung heißt, ja, du kriegst jetzt 1 oder 2 Euro mehr, aber insgesamt sind es dann halt trotzdem nur 3% oder 3,5 oder im Neubau noch viel weniger. Und dann passt es einfach nicht zusammen. Aus meiner Sicht ist die Zusammenfassung, es kann nur einen gemeinsamen Zins geben, der aus der Liegenschaft muss der Mietzins, muss der Kapitalmarktzins in etwa sein. Wenn die weit auseinander liegen, ist Katastrophe.
Ja, also Zusammenfassung beim Thema Modernisierung ist gerade einfach auch noch Sand im Getriebe. Also die Parteien finden mit ihren Interessen überhaupt nicht zueinander, wenn ich die Situation mit dem aktuellen Regelwerk und dem aktuellen Vorgehen, wie Modernisierungen angegangen werden, für die Eigentümer verbessern will, ist es gegebenenfalls eine sehr starke Verschlechterung für Mieter und Mieterinnen. Und andersrum, wenn ich versuchen würde, die zu entlasten und dann quasi noch härter eingreife und sage, die 3 Euro reduziere ich auf 2 Euro oder die 8% reduziere ich auf 6%, dann habe ich als Eigentümer, funktioniert es halt noch weniger, als es das jetzt gerade ist. Und das ist genau der Grund, warum wir auch nicht wirklich vorankommen.
Genau, und unsere bisherige Produktion waren etwa 300.000 neue Wohneinheiten. Unser Ziel waren 400 und wir gehen jetzt stramm auf die 200 zu.
Wir gehen stramm, also das ist Neubau und gleichzeitig schwächeln wir im Bereich des Inbetriebhaltens des Bestands. Das heißt, da, was den Gesamtwohnbestand angeht, nicht so gut gerade in Deutschland. Also wenn beide Größen an der Stelle reduziert werden, dann ist halt das Thema Wohnraummangel, wird so nicht behoben.
Und wenn du in den Bestand gehst, wir haben ja keine guten Zahlen. Also man munkelt so zwischen 0,8, 0,9, also unter 1% Erneuerungsquote im Bestand.
Ja.
Bei 40% sanierender Gebäude brauchen wir also 50, 60 Jahre.
Ja.
Blöderweise müssen wir halt schon in spätestens 20 fertig werden.
Ja, also wir brauchen...
Und schon jetzt geht es nicht. Also ja. Wenn die gesetzlichen Anforderungen noch stärker werden, haben wir, glaube ich, auch schon oft genug gesprochen, je mehr du regulierst, desto schwieriger wird es. So klappt es nicht.
Ja. Ich will mal noch eine Sache, die ich beim Thema energetische Modernisierung mit anwenden will, vor allem im Bereich Mehrfamilienhaus, will ich einmal einwerfen und dann können wir mal noch über deine Ideen diskutieren und den Blickwinkel mit einbehalten. Die Mehrfamilienhäuser sind unser größter Hebel, was das angeht. So. Ich habe natürlich die Schwierigkeit der Wohneigentümergemeinschaften und so, dass man da erstmal irgendwas durchgeboxt bekommen werden muss. Das klammern wir mal kurz für einen Moment aus. Ich finde, aus einer Mieterperspektive, und ich muss ja auch Geld zusteuern, dann ist energetische Sanierung, also die Maßnahmen, die da drin sind, die sind extrem unsexy. Also im Alltag.
Na, wenn ich 50.000 Euro in deine Wohnung saniere.
Ja, Achtung.
Energetisch.
Ja.
Und alternativ könnte ich für 50.000 dir die tollste Küche und das tollste Bad hinstellen.
Genau das ist es. Genau das ist es. Du hast es absolut direkt verstanden. Weil
und ich, das, obwohl ich ein Mann bin, das muss
ja,
man verstehen.
Siehst du mal, das ist einfach, weil wir so lange hier jetzt schon im Austausch sind.
Du mich so gut erzogen
genau.
hast.
Aber es ist genau das, wo ich mir denke, ich komme in meine Wohnung rein. Wenn wir energetisch sanieren würden, sagen wir mal neue Fassade. Mir ist die Fassade von meinem Haus scheißegal. Ganz ehrlich, also das Haus nebenan wurde irgendwie letztens frisch angestrichen. Interessiert keinen. Also mir ist die Fassade meines Hauses wurscht. Wenn ich natürlich Schimmelprobleme habe oder ähnliches, weil wirklich ungedämmt ist, also wenn ich aus einem sehr schlechten Zustand komme, dann werde ich das natürlich merken. Aber das haben wir ja so viel einfach nicht. Also die meisten Gebäude sind ja zumindest mal irgendwie gedämmt. So, dann habe ich das Thema neue Fenster. Ich habe jetzt schon klassische zweiglasige Plastikfenster. Die würden durch neue zweiglasige Plastikfenster ersetzt werden. Sehe ich wenig von. Also so. Und dann stehe ich da, ich habe immer noch mein altes Bad, meine Küche ist in Ordnung, aber die könnte auch hübscher sein. Ich habe immer noch mein Linoleum, sagt ihr richtig? Linoleum, ist das richtig?
Ja, das in Mannheim heißt das auch Kakao, nicht Kakao. Heißt Audo.
Audo. Nee, weil ich habe nämlich, wurde mal ganz furchtbar ausgelacht, auf Kroatisch und viel von meinem Baustellenwissen ist auf Kroatisch, weil ich das mit meinen Eltern mitgemacht habe, sagt man Linoleum. Und da wurde ich mal ganz böse dafür ausgelacht, dass ich Linoleum gesagt habe.
Na, wenn du nördlich vom Main bist, wäre das auch richtig, aber südlich vom Main geht es gar nicht.
Naja, okay, spannend. Also, habe ich jetzt mal beides genannt, damit sich alle abgeholt werden.
Linoleum.
Genau. Naja, auf jeden Fall könnte ich meinen PVC-Boden dann vielleicht mal austauschen lassen durch einen schöneren Boden. Und dann würde ich jedes Mal in meine Wohnung reingehen und sagen, weißt du was, dafür zahle ich ein paar Euro mehr im Monat. Mach ich. weil ich sehe, weil ich spüre, weil wenn du die Wohnung dann inserierst auf den Plattformen, sich jeder denkt, das ist ja mal eine richtig schöne Wohnung. Aber wie inserierst du, hey, wir haben ein neues Dach, juckt mich nicht, ich bin im zweiten Stock. Hey, wir haben eine neue Fassade, ist für mich auch relativ konsequenzlos. Ich bin ja nicht irgendwie in der Vorstadt in meinem Einfamilienhaus, wo die Nachbarn mich schief angucken, wenn meine Fassade nicht frisch ist. Und das sind wirklich so Dinge, also Energieeffizienz im Mehrfamilienhaus ist für Mieter an der Stelle einfach wirklich aus einem Marketing-Aspekt nicht sexy.
Und über das, was wir gerade eben über Geld gesagt haben, heißt ja automatisch, wenn der Eigentümer seine ganze Anstrengung und noch mehr, wie er eigentlich kann, in die energetische Sanierung stecken muss, wird genau das ja nicht mehr möglich sein.
Richtig.
Noch so ein bisschen schöne Küche alle 10 Jahre oder vielleicht alle 20 Jahre mal ein Bad, was so den modernen Ansprüchen entspricht. Das ist ausschließlich nicht inklusive.
Und an der Stelle, und das muss man vielleicht auch nochmal mit sagen, wird das vom Wohnraummangel oder vor allem vom Mietwohnungsmangel ja zusätzlich unterstützt. Also ich war letztens total, total fassungslos. Da sind Freunde von Freunden von mir in eine neue Wohnung in der Großstadt eingezogen. Davor hat der Eigentümer da drin gewohnt. Und zum generellen Zustand war sowieso ein bisschen schwierig übergeben. Erstaunlich schwierig. Es gibt keinen, bei dem man sich beschweren kann, wenn der Eigentümer selbst die Wohnung irgendwie blöd übergeben hat. Das ist ein bisschen eine Krux. Die Fenster, also die hatten so zweiflügige Fenster, alte Fenster. Und wenn du, da gibt's ja dann diese Mittelsäule, wie heißt das richtig, wenn ich so zweigliedrige Fenster habe, gibt's ja, bleibt ja in der Mitte immer quasi was übrig eigentlich. Und wenn du dich da dagegen gestemmt hast, leicht nach außen, ist der gesamte Fensterrahmen, hat sich von der Fassade getrennt rundherum. Also das ist so ein bisschen was, wo man, glaube ich, auch drüber sprechen muss. Wenn ich jetzt natürlich den finanziellen Druck auf der Energieeffizienzseite erhöhe und quasi die Ressourcen des Eigentümers dort bündele, gleichzeitig aber den Druck, eine attraktive Wohnung haben zu müssen, einfach aufgrund des Mangels ein bisschen rausnehme, weil immer genug Leute da sind, die eine Wohnung mieten oder die Verzweiflung oder sonst irgendwas hoch genug ist, dann werde ich im Zustand dieser Wohnungen definitiv keine Verbesserung sehen. Und das sind so kombinierte Entwicklungen, wo ich sage, so Wohnqualität, Lebensqualität soll schon auch noch irgendwie dabei sein.
Was soll ich sagen?
Was machen wir jetzt sagen, Peter?
Die Annika sucht die Folge raus und das Ergebnis heißt, wer in dem Markt regulierend eingreift, wird kurzfristige Erfolge erzielen. Und ein Gleichgewicht
vielleicht,
stellt sich so aber nie im Leben ein.
Ja.
Und der Markt bleibt also eigentlich aus dem Gleichgewicht oder hinterher massive Transformation, um all das wieder in die richtige Richtung zu schieben.
Und ich meine, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, minimalinvasive Maßnahmen, die man machen kann und quasi zirkuläre Modernisierung.
Und enttechnisierte Lösungen.
Genau, also wir sind absolut der Meinung, dass du, ich sag mal, High Impact, aber wenig Aufwand und damit auch mit verhältnismäßig wenig Kosten verbunden an die Dinge rangehen musst. Da gibt es natürlich Maßnahmen und Maßnahmenpakete, die sowohl von von der KfW oder den Förderstellen, von wo auch immer man sein Geld bekommt, noch nicht so gern gesehen sind, weil sie weniger etabliert sind als das, was wir traditionell machen. Und gleichzeitig natürlich Entschuldigung, und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Mut von den Eigentümern brauchen, weil man will die wirkungsvollste Maßnahme machen und nicht die, die einfach im Maßnahmenkatalog halt an Stelle 1 steht. Und das wird manchmal ein bisschen unterschlagen hier und da. Und ich denke, das ist etwas, was sich auf jeden Fall ändern muss. Also wie gehen wir in Deutschland mit neuen Maßnahmen um? Wie gehen wir mit neuen Methoden um? Wie gehen wir mit neuer Technologie um? Wie vereinfachen wir einige Dinge auch? Weil wenn ich jetzt 25 unterschiedliche Messinstrumente allein im Keller habe und dann in jeder Wohnung nochmal 4, dann müssen die alle pro Jahr abgelesen werden. Die werden aber nicht alle von derselben Stelle abgelesen. Das heißt, die kommen 4 unterschiedliche Male im Jahr. Das muss alles bezahlt werden. Also das ist das, was du mit Enttechnisierung meinst. Es darf nicht in der Komplexität so weit explodieren, dass A, sich kaum noch jemand irgendwie drum kümmern kann und ich in eine Situation komme, wo ich vielleicht auch als Eigentümer von einem Einfamilienhaus gar nichts mehr machen kann, ohne jemand kostenpflichtig kommen zu lassen. Und da ist noch Spielraum in Deutschland.
Genau, definitiv. Und ich habe auch oft genug gesagt, zum Schluss kosten die Handwerker 150, 200 Euro die Stunde.
Richtig,
plus es gibt Anfahrtsgebühren. Wenige, die kommen selten und wenn sie kommen, werden sie viel Geld kosten.
Ja.
Also wir,
und wir haben sie nicht.
Genau.
Wir haben sie nicht. Das ist
es
ja,
gibt Ingenieur- und Handwerkermangel.
Ja.
Also wir experimentieren ja mit innovativen Ansätzen, mit MINTECH, mit wirklich geringen invasiven Maßnahmen. Wir haben jetzt bei einem unserer Objekte ein Jahr durch,
ja,
haben erstaunliche Messergebnisse.
Was habt ihr denn dort an Maßnahmen durchgeführt, nur so grob umrissen?
Wir haben dort mit Infrarotheizkörpern gearbeitet, um zirkulär auch tatsächlich entsprechend der Umzugsquote sanieren zu können. Und wir haben mit einer keramischen Beschichtung gearbeitet, anstatt mit irgendeinem Wärmedämmverbundsystem, egal auch aus welchen Stoffen an der Fassade. Und die Ergebnisse sind fantastisch.
Ui.
Du bist etwa bei einer Drittelung des Bedarfs an Energie.
Also nicht minus 30%, sondern Reduktion auf 30%.
Genau.
Ui.
Nicht, genau. So. Und jetzt erfüllen wir damit aber nicht die Anforderungen nach GEG und was du also erzählt hast, U-Werte und Förderung und KfW und BAFA. Und jetzt haben wir mit den Messergebnissen aus dem ersten Jahr zusammen mit dem Hersteller einen Antrag gestellt, bei der BAFA ein innovatives Heizsystem zuzulassen.
Mhm.
Wir hätten auch ein innovatives Fassadensystem und schauen mal, ob das funktioniert.
Na, dann drücken wir mal die Daumen.
Und dann hätten wir beides. Man kann zirkulär sanieren. Das war für uns ja ein wichtiger Aspekt,
ja,
weil wir reden
das
immer
über... Das heißt einfach nur mal, ihr habt im Endeffekt, wenn die Wohnung zwischendurch leer stand, in einer Eintagesaktion quasi, seid ihr rein, habt diese neuen, man kann fast nicht Heizkörper sagen, aber nennen wir mal Heizelemente vielleicht, ja, die neuen Heizelemente platziert, den Thermostat platziert und dann war das Ding eigentlich auch schon durch.
Dann war die Heizung erledigt.
Ja.
Es war nicht ein Tag, es waren schon drei, aber du musst einfach sehen, im Vergleich zu so einer normalen Zentralheizung, minimaler Aufwand, sowohl von der Zeit, von der Ingenieur, von der Handwerksarbeit, wie auch von den Kosten.
Wäre aber auch was zumutbar wäre in einer vermieteten Wohnung, oder?
Wir haben das dann auch, weil wir ein Testobjekt haben wollten,
ja,
komplett ins Haus übertragen und das ging.
Und deine Mieter mögen dich noch?
Ja, die finden das mittlerweile super. Die finden das wirklich super.
Ja, da sieht man mal. Wenn dann die Nebenkostenabrechnung kommt und die stimmt auch, dann kann man doch miteinander reden. Prima. So, dann würde ich sagen, genau, wenn ihr nochmal...
Und vielleicht noch ein Punkt, das wollte man noch sagen. Solche Modelle gibt es im skandinavischen Raum, in Schweden auch. Damit hat man diese Diskussion, was ist denn jetzt Modernisierungsgeld, was ich investiere? Wie kann ich denn das umlegen? Nicht, sondern über Warmmietverträge kann man dort einfach auch unternehmerisch tätig werden und zum Beispiel, so wie ich das erzählt habe, vielleicht gering invasiv oder zirkulär versuchen, das Thema Energiewende und das Thema soziale Energiewende an der Stelle auch zu forcieren.
Schauen wir mal. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte auch keiner gedacht, dass wir Gras legalisieren. Also vielleicht überrascht die Regierung uns ja an der Stelle auch und kommt doch mit dem einen oder anderen innovativen Konzept, was man sich glücklicherweise bei den Nachbarn abschauen kann. Also da muss wirklich nicht das Rad neu erfunden werden. Es muss unter Umständen ein Rad aus Schweden importiert und nachgebaut werden. Und das erscheint mir sehr viel weniger Aufwand, als wenn man es sich neu überlegen müsste. Okay, genau. Wenn ihr nochmal mehr zum Thema Warmmiete haben wollt, dann findet ihr die Folge verlinkt im Text. Falls ihr dazu nochmal Fragen habt, vielleicht auch zu dem Projekt, was der Peter jetzt gerade hinten raus noch so ein bisschen angedeutet hat. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, über das, was du da machst. Das ist jetzt ein kleines Zwischenupdate. Wenn ihr da jetzt quasi eine etwas vielleicht umfangreichere Jahresbilanz haben wollt, dann kommt da gerne auf uns zu. Lasst es uns wissen. Wir gehen gerne auf eure Wünsche ein. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram. Dort sind wir lagebericht-podcast. Da geben wir euch auch immer Materialien zu den Folgen, Videos, Rechenbeispiele, was auch immer nötig ist, damit ihr ein bisschen visuelle Unterstützung habt zur Audiospur. Oder ihr findet uns auch auf LinkedIn als Lagebericht der Immobilienpodcast oder Peter und mich jeweils persönlich. Ich antworte regelmäßig, für den Peter kann ich nicht sprechen. Boomer ist Boomer. Aber ich gucke, dass er da auch seinen LinkedIn-Verpflichtungen nachkommt. Genau. So, wenn ihr sonst.
Aber dafür gibt es bei mir die gute Zukunft mit Immobilien. Sehr zuverlässig.
Hervorragend. Und ein bisschen zu früh. Die holen wir jetzt nochmal ein. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen, Verbesserungen, Folgenvorschläge oder ähnliches habt, lasst es uns gerne wissen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns gerne Freunden, Familie, Bekannten, Kollegen und so weiter. Dort kommen die meisten unserer Hörer her, sind tatsächlich einfach durch persönliche Empfehlungen, weil große Marketingaktionen machen wir hier an der Stelle durch
kleine private Erpressungen. Macht das möglich?
So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet uns natürlich, wie immer, mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Peter, jetzt.
Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Hervorragend, bis dann.